ich möchte den Gott und der Bibel immer mehr zutrauen als mir selber. Also da, wo ich Gott nicht verstehe, da möchte ich nicht an ihm zweifeln, sondern an meinem Verständnis von ihm. Und da möchte ich daran festhalten, dass seine Gedanken höher sind als meine und dass er doch irgendwie etwas Gutes damit auf den Weg bringt.
Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Was glaubst du? Und wie hat sich der Glaube in den verschiedenen Phasen des Lebens entwickelt? Dem wollen wir in diesem Podcast auf die Spur gehen. Alles ist natürlich eine Sache vom Glauben. Ich bin der Karl Dietli und ich habe heute eine Person am Start, die gar nicht so gläubig aufgewachsen ist, der Glaube aber im Verlauf von ihrem Leben immer wichtiger geworden ist. Ja, mein Gast heute ist Silke Sieber. Willkommen, Silke. Schön, bist du auf die Pfäffiken gekommen.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen in diesem Podcast. Und du bist geheiratet, gell, Mami, und beruflich als Theologin unterwegs, unter anderem auch als Co-Geschäftsleiterin beim Bibellesebund. Also schön, bist du da. Und ich bin gespannt, was du uns erzählst von deiner Glaubensreise heute. Und die erste Frage, darum auch gerade in die Richtung, kannst du ganz kurz und knackig mal sagen, was glaubst du überhaupt, Silke?
Ich glaube an Jesus Christus, den Gott vom christlichen Glauben. Und würde sagen, wenn ich in einem Satz muss sagen, was der Glaube mir bedeutet, dann würde ich sagen, er ist so die grösste Ressource von meinem geistlichen Leben oder von meinem Leben allgemein durch alle Höchs und Tiefs.
Die grösste Ressource, also inwiefern eine Ressource?
Ja, er hilft uns durch all die Auf- und Abs, die das Leben nochmal mit sich bringt. Merke ich, dass ich da unglaublich kann Kraft tanken oder auch mal Korrektur oder Ermutigung oder ein Durchtragen, Stärke.
Wie wir ja nachher gerade gehört, vielleicht so als kleiner Spoiler schon im Vorfeld, ist ja nicht immer so gewesen in deinem Leben, gell? Wenn man so Zeitstrahl zurückgeht, da müssen wir aber jetzt auch verstehen, wie du aufgewachsen bist, gerade so im Hintergrund vom Glauben. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist deine Kindheit gewesen in diese Richtung? Ja, wie würdest du sie beschreiben?
Ich bin als Baby katholisch getauft worden, aber dann hat der Glaube bei uns in der Familie eigentlich keine grosse Rolle mehr gespielt. Also wir sind so ab und zu in die Kirche an einem höheren Festtag, aber im Alltag ist es eigentlich nicht so relevant gewesen. Und das Einzige, wo ich das ab und zu erlebt habe, ist bei meinem Omi gewesen. Ich bin immer mal wieder mit ihr in die Kirche. Und meine Omi ist mitten im Zweiten Weltkrieg geboren, hat ein mega schweres Leben gehabt, schwierige Ehe. Und wenn ich dort am Sonntag mit ihr in der Kirche war, neben ihr in der Bank gehockt bin, habe ich wie gemerkt, boah, da zapft sie eine Ressource an, die ihr Halt und Kraft gibt, so das Leben, das dann nach dem Gottesdienst wieder auf sie gewartet hat, zu stemmen. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Und das hat in mir schon früher irgendwie so einen religiösen Hunger ausgelöst. Also so eine Sehnsucht, die ich aber nie irgendwo richtig konnte beantwortet finden.
Ist als Kind wahrscheinlich auch noch schwierig, oder?
Also ja, es ist schwierig. Also ich habe so die ordentlichen Sachen gemacht, die dann so das katholische Leben mit sich bringt, oder? Ich bin zur Heiligen Erstkommunion, ich bin zur Firmung, ich habe die Kürzli gemacht, wo man dann da im Vorfeld macht. Aber irgendwie hat mir niemand dort können das Evangelium erklären. Und ich habe immer irgendwie an einen Gott geglaubt, aber ich habe nie gewusst, warum brauche ich jetzt den Jesus Christus? Und ich war sehr ambitioniert, auch schon als Kind. Manchmal dann in die Kirche. Und das waren skurrile Situationen, oder? In so einer riesen Kirche. Eine Handvoll alte Leute und ich. So habe ich den Glauben oft erlebt. Aber habe dann nie wirklich so gefunden, nach was ich gesucht habe. Im Gegenteil, ja. Je länger, je mehr bin ich dort gehockt, dann auch anfangs Teenagerzeit in dieser Kirche und habe mir gedacht, hey, wieso erklären die so spannende Sachen auf so langweilige Art und Weise? Da ist so ein Hunger in mir gewachsen. Ja, das müssen wir anders machen.
Ist es dann mehr eine Pflicht gewesen, so das Programm zu machen? So die Kommunion, Erstkommunion und Firmung und all die Sachen, die macht man halt einfach, dass man es macht? Oder du hast wie noch etwas dich gesehen, das dann nicht in dieser Form gekommen ist, wie du vielleicht dir gewünscht hättest?
Ja, also meine Eltern haben uns da freie Hand gelassen, mir das machen oder nicht. Ich bin nicht gezwungen zu dem. Und ich habe das wirklich erwartungsvoll gemacht. Mhm. Eben weil ich irgendwie suchend war. Deshalb, nein, würde ich nicht sagen, dass es nur war, weil man es halt so macht, sondern ich habe wirklich ein Anliegen irgendwie in mir gedreht. Schon immer, ja.
Und das hat ja wahrscheinlich schon auch ein Fundament gelegt, oder? Man lernt ja auch vieles in diesen Kursen und in diesen Settings auch von der katholischen Kirche, oder?
Ja, ich habe das nicht nur schlecht erlebt. Es ist mehr, dass ich ich habe es kompliziert erlebt. Ich habe vieles nicht verstanden.
Wie war denn dein Gottesbild so in dieser ersten frühen Zeit? Wie würdest du das beschreiben? So schön kindlich oder doch auch ein konkretes Bild da von Gott?
Ja, es war eine große Distanz gewesen. Also ich habe da irgendetwas gespürt, gerade auch in der katholischen Kirche ist ja alles sehr ehrfurchtsvoll, sehr rituell. Du hast die wunderschönen Gemälde und das viele Gold, das dich anglänzt und so. Also ich habe erahnt, da muss irgendwie etwas ganz Besonderes sein rund um den Gott. Aber was der mit mir zu tun hat und mit meinem Leben, der ist wie nicht passiert. Mhm. Der Bezug zu mir persönlich.
Dann ist aber eine Phase gekommen, irgendwann einmal, wo dein Vater dich ein bisschen auf eine neue Fährte gebracht hat im Punkt christlichen Glauben. Erzähl mal ein bisschen, wie ist das gekommen und wie ist er überhaupt so auf die Fährte gekommen?
Ja, da muss ich ein bisschen weiter aushalten. Die Ehe von meinen Eltern war sehr, sehr schwierig gewesen und ich war 7, wie meine Eltern sich dann getrennt haben. Und das war für mich eine mega befreiende Wende gewesen eigentlich, weil meine Kindheit war sehr versprägt von Angst und eben viel Streit, viel Unruhe in unserer Familie. Und wie sie sich dann getrennt haben, ist das wie mal weg gewesen. Und ich habe dann auch sehr lange eigentlich keine Beziehung zu meinem Papi gesucht. Und er auch nicht so sehr zu uns. Wir hatten dann wie so gerade eine Zeit vor der Funkstelle gehabt. Also mein Bruder ist noch ab und zu gegangen, aber ich habe mich wirklich sehr distanziert. Und ich bin dann so in den Teenager-Jahren gewesen, wie ich plötzlich gemerkt habe, wow, da hat sich jetzt etwas verändert. Also plötzlich ist mein Papi auf uns zugekommen, hat den Kontakt zu uns gesucht, er war interessiert gewesen, er hat uns Geschenke gemacht, er hat uns Wellen gesehen.
Und ist so wie ausgewechselt gewesen, oder?
Ja, es ist total verändert gewesen. So die Aktivität, die von ihm kam. Und ich habe mich dann da auch wieder so Stück um Stück ein bisschen darauf einlassen, bin immer mal wieder am Wochenende zu ihm. Und habe gemerkt, boah, der hat sich total verändert. Also, das ist ein völlig neuer Mensch. Ich habe ihn dann mal gefragt, was ihn denn so verändert hat. Und dann hat er eben gesagt, weißt du, ich habe Gott gefunden. Und ab dem Moment hat er mich dann auch ab und zu mitgenommen. Also er hat einen Glaubensgrundkurs gemacht gehabt, bei einem Bäcker, einen Flyer mitgenommen und ist so in eine FEG zum Glauben gekommen.
Also in einer freien evangelischen Gemeinde.
Genau.
Freikirche, wo glaubst du, kann man sagen, ähnlich ist wie unsere freie evangelische Gemeinde hier
in der Schweiz.
In der Schweiz,
genau.
Ja. Genau.
Ja. Und er hat mich dann ab und zu mit dort hingenommen, unter anderem auch in dieser Jugendgruppe platziert. Also er hat mich dort einfach abgesetzt.
Also er ist im Gottesdienst und er hat dich einfach ins Jugendprogramm da.
Ja, also am Freitagabend hat er mich da hingebracht und hat gesagt, hey, in 2 Stunden hole ich dich wieder ab.
Ah, sogar noch separat, ja.
Genau,
am Sonntagmorgen, ja.
Und ich bin dann da aber auch ganz, ganz lieb aufgenommen worden. Aber was mich vor allem fasziniert hat, ist, dass die Menschen, dass ich dann das beobachtet habe, was ich vorher so lange gesucht habe. Ich habe gemerkt, die haben irgendetwas und das habe ich nicht. Und das hat so eine Sehnsucht in mir ausgelöst. Und ich bin dann da immer wieder gern gegangen und habe dann auch in dieser Kirche ein Ehepaar kennengelernt, das recht in mich investiert hat, so als Teenager. Und eines Tages hat mich die Frau dann einmal gefragt, hey Silke, hast du Jesus eigentlich schon in dein Herz aufgenommen? Ich habe nicht gewusst, was sie da damit meinen.
Spezielle
oder was
Frage, heißt. So, ja. Gerade im Moment sind ja.
Ja, genau. Und dann habe ich mir dann das von ihr erklären lassen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es so das Ereignis gegeben hat, wo alles bestimmt hat und sich alles gewandelt hat. Aber ich habe wie gemerkt, nach und nach habe ich den Gott in mein Herz gelassen. Ich habe verstanden, warum ich nicht nur Gott brauche, sondern warum ich auch Jesus brauche, welche Bedeutung er hat für mein Leben. Und dann ist das so ein bisschen, wie soll ich sagen, immer so ein Glaubensleben auf Häppli gewesen, weil wenn ich am Wochenende, als 2 Wochen bei meinem Papi gewesen bin, habe ich die Kirche gehabt und das einbettet sie auch irgendwo in christliche Gemeinschaft und dazwischen nicht. Und dann habe ich mir dann auch daheim, dort wo ich gewohnt habe mit meiner Mami und meinem neuen Stiefpapi, habe ich mir eine neue Kirche gesucht, wo ich dann regelmäßig gegangen bin, auch in die Jugendarbeit dort. Und genau, bin da auch wieder auf Menschen gestoßen, das Pastoren-Ehepaar damals, wo unglaublich viel in mich investiert hat. Wo ich selten so erlebt habe. Und ganz viel hat lernen, wachsen, erste Herausforderungen antreten.
Aber du hast vorher gesagt, eben so in Bezug auf deinen Glauben, es hat nicht ein spezielles Erlebnis gegeben, wo du jetzt kannst sagen, es hat irgendetwas verändert. Und trotzdem ist es ein Meilenstein gewesen. Wie würdest du denn beschreiben? Ist es mehr so eine schrittweise Veränderung gewesen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder wie hat sich der Glaube von der Silke Sieber dort genau verändert in dieser Zeit?
Ja, es ist so, es schrittweise verändern, es immer tiefer gehen, Schrittli für Schrittli und begreifen, der der irgendwie ferne Gott, den ich da in dieser katholischen Kirche irgendwo erahnt habe, der ist eigentlich ganz persönlich. Und der ist an meinem Leben interessiert. Und der kennt mich. Und der will mein Leben mit mir erleben. Oder der will teilen, was ich erlebe und das begleiten. Das sind so die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe. Auch das Reden von Gott zuerst mal erlebt. Oder, wir haben mich dann gefragt, ob ich möchte so eine Jugendgruppe oder so einen Hauskreis für junge Mädchen leiten. Und die Schuhe haben sich viel zu gross angefühlt, oder? Und dann steht man da mal so drin und macht erste Erfahrungen und erlebt, wie Gott einen wirklich in dem auch führt und begleitet. Und das sind wahnsinnig schöne Zeiten gewesen, ja.
Und wenn wir da aufs Gottesbild kommen, also, den Gott, den hast du persönlich, den hast du nahe erlebt, oder wie kann man sich das vorstellen?
Den ich unglaublich nahe erlebt, vor allem auch deshalb, weil meine Mama und mein Stiefpapa, die haben das gar nicht so lässig gefunden. Also wenn du in einer katholischen Region lebst, dann weißt du, oder eine Frechele, das ist dann schnell mal auch etwas Sektiererisches.
Die haben das sind, glaube ich, nicht so immer die besten Verbindungen, Beziehungen, die man hat, oder so Bilder voneinander. Ja.
Leider, ja. Aber sie haben eine grosse Abneigung gehabt. Sie sind mega skeptisch gewesen und mega ablehnend. Ja, haben das auch irgendwie naiv gefunden, haben mir immer gesagt, das ist jetzt so etwas, wo das gehört zu deinem Teenie sein und das willst du auch wieder überwinden. Und in dieser Zeit habe ich das unglaublich erlebt, wie Gott mir in dem auch immer wieder begegnet ist und mich gestärkt hat. Und ja, dass mir das wie wichtiger geworden ist als jetzt ihre Meinung. Oder es ist so real gewesen, dass ich es auch konnte gegen ihres Hinterfragen immer wieder aushalten und daran festhalten, oder?
Du hast es also nicht ausschwätzen lassen, den Glauben, weil jetzt irgendwie ein Unfall gekommen ist und gesagt hat, hey Silke, eben, ist das jetzt irgendwie eine Phase oder irgendetwas von dir? Oder kann ich einem ja auch verunsichern, oder? Wenn das Umfeld, wo vorher die Basis oder auch jetzt noch die Basis ist, die Familie, sozusagen etwas vom Wichtigsten im Lebensfundament plötzlich kommt und sagt, hey, was läuft jetzt mit dir, oder?
Ja. Nein, im Gegenteil. Also ich habe wirklich gemerkt, da habe ich so etwas Wertvolles gefunden, das möchte ich mir nicht mehr nehmen lassen. Und eigentlich sollten sie das auch finden. Also vielleicht kommen wir darauf noch.
Und der Glaube selber, würdest du in dieser Zeit, wie würdest du ihn beschreiben, ist das so eine Aufbruchstimmung gewesen, so euphorisch? Oder wie würdest du jetzt genau die Essenz vom Glauben in dieser Zeit beschreiben?
Ich würde sagen, der Glaube, dass das so ein persönliches Entdecken war. Es ist wirklich etwas ganz Spannendes.
Das ist so eine Abenteuerreise, Entdeckungsreise.
Ja, immer mehr von Gott kennenlernen, auch durch sein Wort, oder? Wir haben ja so viele Vorstellungen einfach in unserer Gesellschaft oder Kultur, wie Gott könnte sein, aber dass es dafür abgleichen mit der Bibel, dass es dafür irgendwo verhaften, verorten, begründen, ja, das ist ein Abenteuer gewesen.
Und das spürt man auch. Du bist eine Person, die gerne diese Sachen auf den Grund geht, die gerne mal Sachen denkt. Und darum hast du dich dann auch entschieden, Theologie zu studieren. Du bist auf Heidelberg. Das erste Studium war aber ein bisschen schwierig. Hast du mir in einem Vorgespräch erzählt, inwiefern ist das dann eine Herausforderung gewesen?
Ja, gell, ich hatte keinen christlichen Background, keine Familie, die mich in dem irgendwie unterstützt hätte. Und ich wollte aber richtig studieren. Also mein Pastor hat mir damals gesagt, hey, er hat mir ein paar Sachen empfohlen. Und ich habe gefunden, nein, ich will lieber an eine ganz richtige Universität.
So richtig, richtig.
Richtig, eitel gewesen. Genau. Und hat dann in Heidelberg angefangen, Theologie zu studieren.
Ist das noch so eine renommierte Uni in Deutschland? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich würde sagen, gerade die theologische Fakultät, das ist sehr alt, ist renommiert. Ja.
So angesehen, anerkannt.
Ja, genau.
Also wenn man Deko studieren geht, dann ist man an einem guten Ort, oder? Wo von der Gesellschaft so, wow, Heidelberg, oder?
Ja, auch Heidelberg ist toll, oder? Und dann gehst du in so eine Studentenstadt, du hast einen Campus mit ganz vielen verschiedenen Fakultäten. Die theologische Fakultät ist mitten in der Altstadt.
Also, alles, was man braucht, oder? Alles,
Mensa,
was sich
selbst. Ja, es ist das, was du dann
willst
mit Anfang 20, oder?
Ja, genau.
Und ich habe mich dort voll reingestürzt. Und dann aber ganz schnell gemerkt, dass mir eben das Fundament fehlt, oder? Ich will nicht sagen, dass es per se schlecht ist, an der Universität Theologie zu studieren, aber für mich ist es in dem Moment eine totale Überforderung gewesen, weil ich weiß noch, ich bin in einer Vorlesung gehockt, ein Neues Testament von Gerd Theissen, und er hat über die Paulus-Bekehrung erklärt, wo in der Apostelgeschichte beschrieben wird, und hat gesagt, dort handelt es sich um eine visuelle und auditive Halluzination, die der Paulus erlebt hat. Und dann hat er angefangen, mit chemischen Formeln irgendwelche psychologischen Prozesse im Menschen zu erklären.
Also sozusagen auch läuft es so aus, dass das, was der Paulus jetzt eigentlich erlebt hat, gar nicht wirklich stattgefunden hat.
Ja, genau. Also der hat sich das mehr oder weniger eingebildet, dass er gemeint hat, Gott zu hören und zu sehen. Mhm. Und ja, auf das drauf eben ist mein Glaube, je länger, je mehr wie zwischen meinen Fingern zerronnen, oder? Mhm. Ich habe gedacht, das ist die Theologie, wo es heute gibt. Und wenn die Theologie selber sagt, dass das alles gar nicht so ganz wahr ist, dann habe ich wie gemerkt, auch mit der historisch-kritischen Methode, wo wir dann sehr intensiv auch jetzt gerade bei meinen Dozenten gelebt haben oder gelernt haben, ist mir sehr viel verloren gegangen von diesen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, von diesem persönlichen Gott. Mhm. Und ich bin sehr fest ins Zweifeln gekommen und habe gemerkt, ich verliere so den Boden unter den Füßen. Und ich bin dann damals immer wieder auch im Austausch gewesen mit dem Pastoren-Ehepaar von meiner Heimatgemeinde. Und er hat mir dann das gesagt, was er mir eigentlich schon direkt nach der Matur gesagt hat, nämlich, geh doch an eine bibeltreue Hochschule. Also,
weil es eben wie liberalere Schulen gibt oder Unis und auch Bildungsstätten, die vielleicht eher noch, sage ich mal, dem Positiven gegenüberstehen, dem christlichen Weltbild, dem Gott von der Bibel und so. Oder?
Ja.
Da muss man also unterscheiden, das kann schon etwas machen mit einem, wo man studieren geht. Und ich nehme an, in Heidelberg, das ist so, ist das so die generelle Richtung gewesen, wie dort in dieser Vorlesung? Oder ist es einfach...
Nein, das ist schon, also ich würde schon sagen, sie praktizieren durch die Bank liberale Theologie, aber natürlich tickt nicht jeder Professor gleich, oder? Das muss man schon sagen.
Kommt dann auch immer darauf an, wie kritisch das man noch ist und wie fest man das...
Genau. Ja, genau.
Ja, aber für dich war es dort mal eine Überforderung.
Ja, genau.
Und dann ist wie der Wandel gekommen, also besser gesagt, du bist wie erschüttert worden durch das. Ist ja eigentlich noch interessant, oder? Bei den Älteren bist du voll eigentlich auf deinem Pfad geblieben und in der Uni ist es anders gewesen. Ist das, weil das so ein dekorierter Mensch war, der das gesagt hat, oder ist es einfach das ganze Setting gewesen, das dich überfordert hat?
Nein, es ist Wissenschaft. Also du denkst, du sitzt da ja bei den Fachleuten.
Ja, und das ist die Wahrheit, oder?
Ja, genau. Ja. Also wenn die es nicht wissen, wer weiß es sonst? Genau. Und dann hat der Pastor mir damals gesagt, hey, geh doch an die STH Basel, die Staatsunabhängige Theologische Hochschule. Das ist auch ein Studium auf universitärem Niveau. Und ich habe mir das vorher schon überlegt gehabt, aber eben meine Eitelkeit hat das irgendwie nicht zugelassen. Mhm. Und dann bin ich das doch dann mal anschauen und dann hat das mich voll reingenommen. Also ich bin dort angegangen und ich habe wie gemerkt, das ist jetzt der Ort, wo ich kann wie anknüpfen an den Weg, wo Gott vorher mit mir gegangen ist. Mhm. Und ich bin so überrascht gewesen, weil ich immer gedacht habe, ja, das wird dann so an einer freien Hochschule irgendwie so ein bisschen dilettantisch oder fundamentalistisch oder so. Und das ist es gar nicht gewesen. Im
Gegenteil. Muss man vielleicht noch erklären, STH, das ist die staatlich-theologisch unabhängige Hochschule, glaube ich, oder? Ich habe es, glaube ich, richtig gesagt.
Staatsunabhängige theologische Hochschule heisst
ja,
genau.
Fast richtig. Und das ist ja wirklich ein interessantes Setting dort, weil es ist nicht eine Uni in dem Sinn wie die Unis, die man so kennt, oder? Eben durch Heidelberg, mir vielleicht Zürich, Bern da in der Schweiz, sondern es ist eben staatsunabhängig.
Ja.
Und gleich bist du auf dem Level wie auf der Uni, oder? Also du bist Theologin, du hast einen Uni-Abschluss, du hättest auch eine Pfarrerin werden, wenn du hättest wählen. Also es ist der gleiche Level, oder?
Ja, also es ist ein universitäres Studium. Die STH ist auch akkreditiert. Also man macht da wirklich einen anerkannten Abschluss, aber halt mit einer anderen theologischen Perspektive. Also auch Dozenten sind gläubig. Man möchte der Bibel Glauben schenken. Man geht mit dem daher, dass die Bibel wahr ist mit dieser Brille. Mhm. Und nicht mit dem, dass man muss irgendwie das Wort Gottes im Wort Gottes finden. Also das habe ich viel erlebt. Oder dass man anfängt zu sezieren in der liberalen Theologie. Das heisst, das Wort Gottes enthält irgendwo noch Wort Gottes. Und wir müssen herausfinden, wo das Wort Gottes ist und wo nicht.
Mhm.
Und an der STH bist du ganzheitlich ans Wort angegangen, aber nicht mit einer engen Perspektive, sondern dort habe ich dann gelernt, ja, es gibt gar nicht die eine Theologie, wie ich gemeint habe, dass Heidelberg, dass ich die dort antreffe, sondern es gibt verschiedene theologische Perspektiven, verschiedene Methoden und es hängt ganz fest davon ab, mit welcher Methode geht man ans Werk. Und das Besondere an der STH war, dass wir alle Methoden lernen müssen, auch die liberale, auch die historisch-kritische Auseinandersetzung mit der Bibel, aber dass man uns eben auch gezeigt hat, es gibt noch eine Alternative. Und dann zu merken, wow, die Alternative, die ist gar nicht irgendwie plump oder schwarz-weiß, sondern das ist auch fundierte Theologie und die argumentiert genauso basiert und denkend und wissenschaftlich. Das ist für mich eine riesige Errungenschaft gewesen, wo mir der Glaube wieder zurückgeschenkt hat, dann auch in dem Moment. Ich bin ein sehr kognitiver Mensch, oder? Ich muss Sachen durchdenken und verstehen. Und das habe ich dort dürfen. Und mir ist so, ich würde sagen, es sind die wertvollsten Jahre für meinen Glauben gewesen, die ich dort erlebt habe. Ich kann jetzt mit Spannungen leben. Also ich habe sehr differenziert dürfen mich mit Themen auseinandersetzen. Und das ist auch das, was heute meine Theologie prägt, oder? Ich wünsche es mir mega fest, dass Theologie und Glaube Menschen in eine Mündigkeit führt. Mhm. Und das heisst nicht, zu allem gibt es das Richtige oder Falsche, mhm. oder? Es gibt Fragen, zu denen hat Theologie in 2000 Jahren keine Antwort gefunden. Und ja. ich glaube...
Und auch in den nächsten 2000 Jahren würde es schwierig werden, wenn es noch...
Ja, ja, da müssen wir mit offenen Fragen mhm. leben. Und das ist für mich so etwas gewesen, zu jedem Thema dafür verschiedene Bandbreiten von Perspektiven gesehen. Und natürlich hat man dann eine Argumentation. Ich glaube, mir ist das plausibler. Aber erst einmal tut man den Fächer auf, oder? Zum Fragen, hat der Mensch einen freien Willen oder nicht? Was bedeutet das Böse in der Welt? Gibt es eine Hölle und wie ist die, oder? Mhm. Auch wenn ich heute über so Themen rede, dann gehe ich nicht mehr dran an und habe eine Antwort, sondern ich versuche den Menschen verschiedene Denkansätze zu präsentieren, die zu begründen und nachher zu sagen, hey, und jetzt darfst du aber du wählen, bilde deine Meinung, oder? Und das ist etwas, wo ich unglaublich gebraucht habe für meinen Glauben, für mir die Meinung zu bilden und aber auch in dieser Differenziertheit an die Themen angeführt zu werden. Das ist wirklich ein ganz, ganz wertvolles Plus gewesen in dieser Zeit.
Tönt ja auch noch spannend, oder? Wenn man von verschiedenen Richtungen mal an ein Thema herangehen kann, vielleicht auch nicht mit so einer Voreingenommenheit, wenn man schon eine spezifische Weltsicht oder irgendeine Theologie angelegt bekommt, so quasi als einzige Alternative und hey, das ist es jetzt, sondern du könntest das Werkzeug nehmen, du könntest diese Sicht reinnehmen und dann öffnet es so neue Bahnen und das spürt man so ein bisschen raus bei dir. Also du hast dort eine riesen Weite bekommen und gleich auch so ein bisschen die Erdung, das Fundament von dieser Schule, die einen positiven Zugang hat zu dieser Bibel und zu dem Gott ja. von der Bibel. Oder? Ja. Das tönt ein bisschen wie, dass du eben dort wirklich angekommen bist. Oder? Mhm. Obwohl du hast eigentlich müssen in ein anderes Land gehen müssen, eigentlich ja de facto. Oder? Aber es war ja, genau. auch nicht so weit gewesen, rein nur
also
geografisch.
Die Schweiz ist jetzt nicht so schlecht, gell?
Nein, ich meine, aber es ist ja gleich eigentlich ein Wechsel, eine Grenze ist dazwischen.
Ja, ja. Ich habe zwei von den wichtigsten Entscheidungen gelernt dürfen, Fälle von meinem Leben. Die eine ist sicher eine theologische, um nochmal da anzuknüpfen, oder dass ich mir wie gesagt habe, ich möchte den Gott und der Bibel immer mehr zutrauen als mir selber. Also da, wo ich Gott nicht verstehe, da möchte ich nicht an ihm zweifeln, sondern an meinem Verständnis von ihm. Mhm. Und da möchte ich daran festhalten, dass seine Gedanken höher sind als meine und dass er doch irgendwie etwas Gutes da damit auf den Weg bringt, oder? Und die zweite Entscheidung ist die für meinen Mann gewesen. Ich habe ihn auch noch einen Schweizer geheiratet, oder? Deshalb bin ich da, hocke ich da mit meinem Allgäuer Akzent.
Wunderschön,
ja. Ja, genau.
Ja, eben, also du bist eigentlich auch angekommen und hast wie Heimat auch ja. gefunden, oder? Sowohl theologisch als auch familiär und als einen neuen Ort, von, ja, wo eigentlich der Lebensmittelschwerpunkt jetzt ist, oder die Heimat. Oder, ja, ja. Heimat ist ja immer so eine Frage, aber ich meine, so eine neue Heimat kann man ja. sagen. In dieser Zeit bist du aber auch mal noch auf Afrika gegangen, gell? Erzähl mal, wie hat dich das noch geprägt, das Erlebnis, die Erfahrung?
Ja, also das war zwischen der Matur und dem Studium gewesen, bin ich ein Jahr auf Afrika unterrichtet, in einer deutschen Familie, die dort gelebt hat, also ich habe ihre Kinder unterrichtet. Und das ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung war, insofern, dass ich wie gemerkt habe, wir haben ja oft eine sehr europäische Brille auf den Glauben und alle Glaubensfragen. Und das hat mir wahnsinnig gut da, ja, zu sehen, wie viel existenzieller der Glauben ist für Menschen, die in so einem Land leben. Oder? Du kannst nicht darauf hoffen, dass das Medikament dich heilt, weil das Medikament gibt's vielleicht gar nicht, ja. oder? Das Gebet ist oft die einzige Alternative, die du hast. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung gewesen.
Eben, das prägt aber auch den Glauben in die Richtung, dass vielleicht ja. viel mehr eine Erwartung dann da ist, oder? Hey Gott, du musst jetzt einfach helfen, oder? Das ja, muss oder funktionieren.
Ich denke mir oft, jetzt hier in der Schweiz, wir haben so viele Möglichkeiten, bis wir mal kapitulieren und zu Gott kommen. Und dort ist es wie umgekehrt. Das Erste, was du machst, ist das erste Mal
beten. Kapitulieren.
Ja, genau.
Es bleibt wie nichts anderes übrig.
Ja. Und es gibt viele Momente in meinem Leben, wo ich mich an die Zeit erinnere. Und gell, man funktioniert dann wieder, wie man halt da funktioniert. Aber das ruft mich oft zurück in Gedanken. Und das andere Wertvolle, was in Afrika passiert ist, ist, dass Gott dort wie den Rest von meiner Familie auf die Spur vom Glauben geführt hat. Also, wie gesagt, haben meine Mama und mein Stiefpapa haben nicht so viel können mit dem Glauben anfangen. Und sie sind mich aber dort besuchen. Mhm. Und mein Gastvater dort in Afrika, er hat den gleichen Beruf gehabt wie mein, oder hat den gleichen Beruf wie mein Stiefpapa und hat ihn können auf einer Wellenlänge abholen.
Spannend,
ja. Rein beruflich, aber dann auch in Gesprächen über den Glauben, wo ja, wo meine Eltern, glaube ich, einfach besser verstanden haben als meine Teenie-Sprache in den Jahren zuvor, wo ihnen das hat können erklären und plausibel machen. Und sie beide haben sich dann für den christlichen Glauben entschieden. Ich habe eine Schwester, die ist 14 Jahre jünger als ich. Und sie ist dann sie ist in der Gemeinde dann aufgewachsen, also so ganz anders wie ich.
Ja. Mhm. Du hast gar nicht erzählt, was du konkret dann in Afrika gemacht hast. Ist es einfach ein Austausch gewesen, wo du bei dieser Gastfamilie gelebt hast? Oder hast du auch noch einen Einsatz gemacht, eine Ausbildung oder irgendetwas?
Nein, ich habe die Kinder von der Gastfamilie unterrichtet. So ein Homeschooling-Programm gewesen, auf Englisch. Durch das, dass sie ja schulpflichtig waren und dort, wir haben wirklich im Busch gelebt. Das war Äthiopien, Araba Minsch, eine kleine Stadt im Süden. Die haben keine Möglichkeit gehabt, in eine deutsche Schule zu gehen. Und die sind homeschooled worden. Und das ist für das Jahr einfach meine Aufgabe gewesen, sie zu unterrichten. Und nebenbei ein bisschen Englisch zu unterrichten in der amharischen Schule oder in der äthiopischen Schule. Genau, da hat man selbst mit einem Matur-Englisch hat man gut können, Englisch unterrichten.
Super, also hast du viel können investieren, aber hast auch ganz viel können mitnehmen und sogar eben deine Familie, also ist es wirklich eigentlich eine nachhaltige Reise gewesen, kann man so sagen. Ja. Und wie wir jetzt rausgehört, schon, du bist ein Mensch, wo, du hast ja gesagt, gerne Sachen auf den Grund geht. Du denkst auch ein unglaubliches theologisches Interesse, eben so wie dass du das Studium an der STH dann ja auch erfolgreich abgeschlossen hast und dich das bis heute prägt. Von wo kommt eigentlich das theologische Interesse? Wie ist das so?
Ich kann es gar nicht sagen, woher das kommt. Also wahrscheinlich schon, weil ich Sachen gerne durchdenke. Also ich gebe mich nicht so gerne mit einfachen Antworten zufrieden. Aber ich
du könntest aber auch dann in der Medizin oder in anderen Disziplinen Sachen durchdenken. Also irgendwo muss ja das Theologische schon auch noch ein bisschen mehr Spotlight haben, als jetzt eben hättest du auch können Ernährungswissenschaften studieren und die ganze Ernährung von uns durchdenken oder? Und aufbrechen. Oder was auch immer, oder?
Ja, ich glaube, das hat fest zu tun mit dem Pastoren-Ehepaar, der sehr viel in mich investiert hat damals, auch sehr viel in mir gesehen hat und geweckt hat, oder? Ja, genau. Ich glaube, die haben das so aus mir rausgekützelt oder das Interesse wachgekützelt. Genau. Aber ich würde nicht sagen, dass ich bin kein theologischer Nerd. Also ich ich liebe die Menschen, die Theologen, die wirklich sich einfach um der Sache selber wollen, so tief in Theologie können stürzen. Das bin ich nicht.
Eben, du bist ja auch noch Mami, du bist Ehefrau und hast wie auch noch andere Schwerpunkte und du wirst jetzt nicht gerade irgendwie in eine Doktorarbeit oder in eine theologische Hocharbeit hineingehen, die dich irgendwie hunderte von Stunden will kosten oder so.
Ja, genau. Nein, ich liebe so die Also ich profitiere von diesen Menschen, die das absolut intensiv machen, unglaublich, aber ich liebe so die Schnittstellen zwischen Theologie und Leben, zwischen Theologie und Praxis, zwischen Theologie und Kirche. Und was ich erlebt habe, ist, wir haben oft so gute Erkenntnisse in der Theologie oder wir haben so tolle Papiere in der Schublade, wir haben so Gedanken und Erkenntnisse, die immer so ein bisschen in dem theologischen Elfenbeinturm bleiben und auf der anderen Seite haben wir irgendwie eine Gesellschaft oder Menschen, die, ja, denen fehlt so der solide Zugang zu der Sache. Und ich sehe mich immer so an dieser Schnittstelle, auch jetzt mit meiner Arbeit beim Bibellesebund. Oder ist es mir ein Anliegen, die gute Erkenntnis irgendwie fürs Leben fruchtbar zu machen. Und
hast du
so
ein Beispiel, so Schnittstellen, eben, sage ich mal, Theologie, Leben, Kirche oder Alltag?
Ja, jetzt zum Beispiel der Bibellesebund, für den ich arbeite, der wird das Jahr 100 Jahre, oder? Und wir haben uns jetzt entschieden, zusammen mit der Schwarzwälder, das ist eine Filmagentur und einem Zentrum für Glaube und Gesellschaft, einen Film zu produzieren, wo man sozusagen möchte, der Schweiz schenken über den christlichen Glauben. Und
es Also so, dass es dann jeder versteht, oder?
Ja, genau. Es ist so eine Kurzdokumentation, aber auch mit ganz vielen lebensnahen Beispielen aus der Praxis. Und da die Verbindung zu schaffen, theologische Wahrheiten und kirchengeschichtliche Ereignisse so zu verpacken, dass sie heute für Menschen fruchtbar werden, dass sie verstanden werden. Und ja, das ist so eines von meinen grossen Anliegen.
Wie prägt eigentlich das theologische Interesse deinem persönlichen Glauben? Also eben, du hast das ganze Studium, du bist ja heute noch dran. Also das ist ja, ich glaube, wenn man sich für so Themen interessiert, der Glaube und Theologie ist ja das Leben lang nie fertig. Wie hat dich das jetzt so prägt? Einfach die ganze Theologie-Schiene, das nehme ich an, ist ja ein reifer Prozess auch für den eigenen Glauben und eine riese Schatztruhe, die man da daraus herausnehmen kann. Also stelle ich mir vor.
Ja, ich merke, es eröffnen sich wie immer neue Themenfelder, mit denen ich mich dann auseinandersetze. Ich lese sehr gern und finde es auch wichtig. Ich arbeite gerne, ich schreibe auch teilweise Artikel innerhalb von Bibellesebund und so und ich fokussiere mich gerne auf so die knackigen, schwierigen Bibelstellen, weil ich es immer ganz cool finde, wenn man jetzt irgend so eine Bibelstelle, die einem in unserer Zeit heute oder nicht mehr so zugänglich ist, wenn man die kann knacken und dann doch sehen, die wertvolle Perspektive, die dann doch dahinter steht und auch wieder irgendetwas übertragen in unsere Zeit zulässt.
Und in dir rein, was macht sie dich rein mit deinem eigenen Glauben?
Ja, mein Glauben hat wie einen Prozess vollzogen. Ich glaube, von dem, wo ich am Anfang durfte erkennen, dass Gott ein ganz persönlicher Gott ist, hier jetzt dazu, dass der Glaube so viel mehr ist als etwas Persönliches. Also, dass ich wie gemerkt habe, hey, unsere Gesellschaft, unsere Menschen, die Menschen heute, unser Land, die würden so profitieren, wenn man das Evangelium wieder würde verstehen und leben, oder? Jordan Peterson hat das so schön formuliert in seinem jüngsten Buch. Er hat gesagt, die Bibel ist die Bibliothek mit Geschichten. Auf diesen Geschichten gründet die produktivsten, stabilsten, freisten und friedlichsten Gesellschaften, die die Welt je gesehen hat. Und das ist so die Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren, die mich stark fasziniert hat, hey, all das, was wir haben in der Schweiz, sagen wir Demokratie, ein Sozialstaat, Wert und Würde, der Schutz vom Schwachen, wo sonst in dieser Welt, in welcher Region von dieser Welt finden wir das, wo das Christentum, wo das Evangelium nicht gewirkt hat? Mhm. Nirgends, oder? Das ist ja ein christliches Erbe. Und die Bedeutung von diesen Sachen, die ist mir in einer ganz neuen Dimension begegnet und hat mein Glauben nochmal rausgelüpft, auch der besser oder freier zu bezeugen, oder? Man ist ja manchmal so ein bisschen gekämmt, ja, dazu zu stehen. Und wer sagt heute nur, dass er Christ ist? Und je länger, je mehr wird mir bewusst, was für ein unglaubliches Privileg es ist, dürfen Christ sein und das Evangelium zu kennen. Und da ist so das Anliegen greift in meinem Glauben, dass wirklich mehr Menschen zugänglich zu machen. Und nicht, weil jeder sagt, Evangelisation ist wichtig und wir müssen, sondern wirklich, weil...
so mit dem Brechstab.
Ja, weil es so ein Erkenntnisprozess war. Hey, wir haben etwas so unendlich Wertvolles und lass uns das teilen. Ja,
so
ja.
Wenn der Schatz oder die Reichhaltigkeit von dem Schatz alle würden verstehen,
genau.
Das wäre ein riesen Gewinn für unsere Gesellschaft. Mhm. Und das bringt uns auch ins nächste Feld, wo deine neue Liebe geworden ist. Gerade auch in Zeiten, oder, wo wir verschiedene Weltanschauungen und Bewegungen haben, die sich ja gegen den christlichen Glauben stellen, wo ja der Glaube auch und die Ansicht recht im Gegenwind wieder sind, auch immer mehr im Westen, kann man natürlich so interpretieren, man kann es auch anders interpretieren, aber ich sehe da schon Gegenströmungen. Du hast dich in den letzten Jahren vermehrt mit der Apologetik beschäftigt, also so ein bisschen mit der Verteidigung von dem christlichen Glauben, Argument für den christlichen Glauben, wo eben den Glauben auch untermauert. Erklär doch kurz einmal Apologetik. Ich habe es jetzt probiert in ein paar Worten, aber du bist ja echt Expertin. Was ist das genau, Apologetik, das die jetzt zuhören, da verstehen, hey, mit dem beschäftigst du dich?
Ja, mit der Verteidigung vom Glauben hast du es ganz gut getroffen. Für mich ist es aber nicht so etwas Negatives, sondern eher ein Durchdenken. Also ich muss den Glauben nicht verteidigen, weil er verteidigungswürdig ist, sondern ich muss ihn durchdenken, damit ich sprachfähig werde. Mhm. Und das ist mir vor allem ein Anliegen gewesen. Ich liebe es, unter Menschen zu sein, die Gott noch nicht kennt. Und habe eben gemerkt, dann müssen wir da auch sprachfähig sein, oder? Und das ist nicht etwas, wo man einfach ist, sondern das muss man werden, oder? Indem man selber Sachen für sich durchdenkt. Mhm. Und das ist so, mit dem habe ich mich viel auseinandergesetzt in den letzten Jahren.
Merkt man auch, wenn man mit Leuten diskutiert und die einem Fragen stellen, genau. Und dann plötzlich merkst, ich kann das gar nicht richtig, oder? Und dann geht man vielleicht weiter, ist das eine Challenge zum Weitergehen und sagen, hey, ich möchte das auch können ausformulieren und sagen, genau. Warum? Und das auf eine Basis stellen,
ja, ja, ich merke, dass wir können ganz schnell, oder ist man so im Gespräch und wird gefragt, ja, was bedeutet denn eigentlich, glaube ich, ja, Jesus liebt mich. Ja, und was noch? Und dann ist es schnell fertig. Und
ja, schön.
Oder? Ja, unser Glaube, der durchdringt die ganze Gesellschaft, der hat so positive Auswirkungen. Und dann müssen wir können wie argumentieren, finde ich, und wir müssen können Fragen beantworten. Ja, genau. Mir ist es immer wichtig gewesen, können zu sagen, auch Evolutionsschöpfung, es gibt verschiedene Themen, oder es braucht ja genauso viel Glauben an einen Urknall, wie es Glauben an einen Schöpfer braucht. Oder ja. Wie erklärt man Leid in dieser Welt? Oder all die gängigen Themen, die einem dann oft vorgeworfen werden in diesen Gesprächen. Oder eben der christliche Glaube, schau mal Kreuzzüge, oder schau mal Hexenverbrennung. Oder da, das sind so die Sachen, die einem immer entgegengeschmettert werden, aber die muss man auch aufschlüsseln. Und da haben wir es ganz viel mit Stigma zu tun, oder mit so Sachen, die einfach schubladisiert sind. Aber wenn man das mal anschaut, dann gibt es wie auch neue Perspektiven. Und das ist mir immer wichtig gewesen. Ja.
Was bist du gerade aktuell am beschäftigen, mit welchem Thema? Apologetik ist ja unglaublich weitfassend. Theoretisch könntest du jeden Bibelvers auseinandernehmen oder jeden Bibelvers, wo ein Bekenntnis ist. Ja, wo bist du gerade dran aktuell?
Also jetzt für das Hinarbeiten von dem Film habe ich mich mit ganz verschiedenen Topics beschäftigt. Also es ist mir sehr wichtig gewesen, zum Beispiel, woher da kommt der Mensch Wert und Würde, oder? Wir haben Menschenrecht und wir wissen gar nicht, dass die eigentlich ohne ein christliches Fundament kaum zu begründen sind.
Es ist ja eigentlich wirklich so eine Errungenschaft vom Westen und auch vom christlichen Abendland, oder?
Ja, genau. Und da beschäftigt mich einfach sehr fest, wie können wir das wieder gut begründen, wie können wir den Ursprung von dem Christlichen zeigen und nicht so, dass der überholt ist, sondern dass der immer noch einen Mehrwert hat für unsere Zeit heute.
Dass man nicht sagt, Christentum ist doch vom Mittelalter, habe ich auch schon gehört, oder für Leute, die vom Mittelalter sind, sind ihr immer noch dort? Oder, ja, das sind dann eben so wieder die Stigma oder die Schubladisierungen, die kommen, oder?
Ja, ich glaube, dass der Glaube immer noch eine unglaubliche Power hätte, unsere Welt ein bisschen besser zu machen, auch im 21. Jahrhundert. Und dass wir die Erfahrungen, die wir haben, die sind so oft... Entweder haben wir gar keine mehr, dann sollten wir uns dringend auf die Suche machen, das mal zu erleben, nochmal zu durchdenken und zu überprüfen. Aber was ich falsch finde, ist, dass man es von, einfach aufgrund von negativen Erlebnissen oder von geschichtlichen Ereignissen über Bord wirft. Und das ist so das, was ich ein bisschen beobachte im Moment in der Schweiz. Oder wir werfen die christlichen Werte in hohem Bogen über Bord, hoffen aber, dass, oder das christliche Fundament werfen wir über Bord und hoffen, dass uns die Werte aber erhalten bleiben, die daraus eigentlich resultieren. Und ja, da finde ich, müssen wir wach werden, müssen wir neu nachdenken. Und da glaube ich, dass das Fundament zu wiederentdecken einen unglaublichen Wert hätte für die Probleme, die unsere Zeit hat.
Ja. Der christliche Glaube hat also kein Ablaufdatum, glücklicherweise.
Ja.
Und das prägt dich ja die Apologetik. Was hat das mit deinem Glauben, mit deinem Gottesbild nochmal gemacht jetzt, wenn du dich mit diesen Themen auseinandersetzt? Was sind da für Facetten reingekommen? Wie siehst du Gott und den Glauben jetzt?
Es hat meinen Glauben insofern bereichert, dass so der Glaube vom Anfang Gott ist die persönlich, Gott ist erfahrbar, oder? Das ist bereichert worden durch das, Gott ist Wahrheit. Und wir haben jetzt jahrzehntelang immer gesagt, ja, man muss Gott erfahren, ja, man muss Gott erfahren. Aber es geht auch darum, dass Gott wahr ist und darf jetzt erkennen, dass er seine Heilsgeschichte in die Historie hineinwebt. Das ist für mich ganz, ganz wichtig gewesen. Und dann auch darf jetzt merken, dass man die Historizität von diesen Sachen nicht dürfen kippen, oder? Weil dann verliert der Glaube seine Kraft. Und das ist so etwas, wo, ja, mein Glaube nicht nur aufzubauen auf der persönlichen Erfahrung, sondern wirklich auch auf Wahrheit. Das würde ich sagen, ist so die Erkenntnis aus dieser Glaubensphase gewesen.
Wir haben es ja vorher schon gehabt, eben von so Sachen wie Kreuzzüge oder wo man jetzt könnte den Kindern vorwerfen und so. Jetzt aktuell ist ja auch die Missbrauchsthematik in der katholischen Kirche präsent. Wie gehst du jetzt mit so Sachen um, wenn jetzt eben ein Mensch mit diesen Vorwürfen kommt, oder? Ich meine, ich habe das auch schon gehört von Leuten, die mir nahestehen, weißt du, die Kreuzzüge, die Inquisition, die Kirche wird eh nur das Geld aus der Tasche ziehen und für das sind sie noch da. Aber wenn man doch die Geschichte anschaut, Religion macht ja eigentlich mehr Schaden als etwas anderes. Meinst du, da kann man auch mit guten apologetischen Argumenten gegenkontern?
Also, es darf nicht zu einem Kampf werden, aber ich glaube, wir müssen die Plausibilität schon auch argumentativ zeigen. Und jetzt, ich nehme jetzt mal das Beispiel auf, oder mit dem vielen Missbrauch. Also das ist nicht kleinzureden, das ist schrecklich,
ja, das
was da passiert
ich auch,
ist. Oder?
Ja.
Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, dass wir das überhaupt als etwas Schreckliches können benennen, das verdanken wir dem Christentum. Weil bevor das Christentum im ersten Jahrhundert eine sexuelle Revolution ausgelöst hat, ist Missbrauch etwas Gewöhnliches gewesen. Oder in der Antike, im Römischen Reich. Du hast nicht Wert und Würde für den einzelnen Mensch gehabt, oder? Du hast dürfen über Menschen verfügen. Du hast Lust, Sklaven gehabt, die Frauen haben einen ganz anderen Wert gehabt. Dass wir überhaupt Missbrauch heute benennen, das verdanken wir der christlichen Revolution, oder, vom ersten Jahrhundert. Und ich finde, das sind so Sachen, über die müssen wir wieder nachdenken. Und natürlich sind wir nicht davor gefeit, Fehler zu machen. Weder die Kirche noch die Menschen.
Sind ja alles Menschen immer.
Sind alles Menschen, genau. Und trotzdem glaube ich, dass die Werte, die das Evangelium kann hervorbringen kann, in Echtheit und mit Leidenschaft gelebt, die findest du nie sonst in dieser Welt.
Ja. Wo bist du heute dran jetzt in deinem Glauben? Was beschäftigt dich gerade aktuell?
Ich werde jetzt dann 40.
Und, ich auch.
Ja, merke so, ich bin eine Macherin. Ich habe so gern, ich liebe, wenn es läuft. Und merke aber auch, mit Familie und eben, ja, Kräfte, wo nicht mehr gleich sind wie mit 20, stößt man so an seine Grenzen. Und ich entdecke für mich im Moment neu so den mystischen Anteil vom Glauben. Ich weiss nicht, der Karl Rahner hat das, ein katholischer Theologe, um die auch mal zu wertschätzen, weil sie sind wertschätzenswert.
Ja,
wo man am Anfang gesagt hat.
Das haben wir auch nie anders
definieren. Nein, absolut. Er hat das schon gesagt, in den 60er Jahren vom letzten Jahrhundert hat er gesagt, der Christ Gast von der Zukunft muss ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Und das finde ich mega spannend. Mystiker, oder, sind in der Kirchengeschichte die Menschen gewesen, die Stille geübt haben, die Gott in der Ruhe gesucht haben und in einer ganz anderen Intensität gefunden haben, wie wir uns das heute oft vorstellen können. Und ich bin so dabei, Gott in diesen mystischen Erfahrungen auch zu erleben. In der Ruhe, in der Stille, in der Kontemplation, oder? Ich glaube, das ist eine Dimension, die wir gerade im evangelikalen Event-Christentum unbedingt wieder brauchen, oder? Das fällt zur Ruhe
das,
kommen.
Ja, fällt dir das leicht als jemand, der jetzt mehr kognitiv prägt ist? Oder ich könnte mir vorstellen, es ist noch ein bisschen Challenge
da. Es ist eine Mega-Challenge, ja. Also das ist wirklich das, du hast gefragt, was ich dran bin, oder? Das ist mein Lernfeld im Moment, das wir zu erobern. Und das ist gar nicht so einfach. Aber wenn es dann gelingt, dann erlebe ich es schon als etwas mega Wertvolles. Also, es ist ja, oder Gott ist ja eigentlich immer da. Nur wir sind es ganz oft nicht. Und es ist wie mit dem Radio, während wir da sitzen, oder sind wir von Radiowellen umgeben, oder?
Genau.
Aber wir sehen sie
wir
nicht.
Sehen sie nicht, aber sie
wir fühlen
da.
Sie nicht, genau. Wir hören sie nicht. Aber wenn wir das Radio einstellen und die richtige Frequenz wählen, dann eröffnet sich unsere Welt voll Informationen. Und genauso ist es mit Gott ja eigentlich auch. Sein Geist ist nonstop auf Sendung. Aber wir müssen die richtige Frequenz wählen, um mit ihm in Verbindung zu kommen. Und ich glaube, Ruhe, Stille, Einsamkeit, das ist eine Frequenz, auf der Gott zu finden ist, die wir aber verlernt haben in unserem rasenden Stillstand, in dem wir leben, oder?
Ist vielleicht auch nicht immer so einfach, gell, wenn man auch noch Familie hat und was weiß ich alles, aber es soll ja auch keine Ausrede sein. Am Anfang haben wir ja die Frage gestellt, was glaubst du, und du hast relativ kurz und knackig können sagen, was die Essenz von deinem Glauben ausmacht. Wie würdest du jetzt heute deinen Glauben beschreiben?
Ich bin unglaublich dankbar für meinen Glauben, für die Ressourcen. In den letzten Monaten verfolgt mich der Psalm 23 mega fest. Und dort heisst, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und dort steht im Hebräischen ganz ein spannendes Verb, nämlich nachfolgen, jagen. Also Gottes Güte, seine Barmherzigkeit, die jagt uns nach in unserem Leben. Und das ist einfach das, was ich wirklich durch alle Höchst und Tiefs, was das Leben mit sich bringt. Da haben wir jetzt nicht drüber geredet, aber die gibt es auch in meinem Leben, oder? Darf ich es wirklich erleben, dass Gott mit seiner Güte und Barmherzigkeit dabei ist? Und ja, das finde ich etwas mega Spannendes. Je länger ich glaube, desto mehr merke ich, es hängt gar nicht so sehr ab, wie fest ich an Gott glaube oder wie gross mein Glauben ist. Das ist auch wichtig, an Gott zu glauben und mal eine Entscheidung für ihn zu treffen. Aber viel wichtiger ist, wie fest er an uns glaubt und wie fest er an uns festhält. Und das darf ich erleben, wie er einem durchtreibt, immer wieder in die nächste Phase. Und dass es so spannende Phasen mit ihm zu entdecken gibt, das ist es, was der Glaube zur Ressource macht für mich.
Danke vielmals, Silke Sieber, für das Gespräch und alles Gute dir weiterhin bei all deinen Tätigkeiten in deinem Leben und natürlich auch speziell auf deinem Glaubensweg, wo du jetzt auch so offen und ungefiltert darüber erzählt hast. Also danke vielmals, bist du dabei gewesen.
Danke auch.
Und in dieser Serie gehen wir dann weiter mit einem weiteren Gast. Genauer gesagt ist das der Sam Urech und seine persönliche Glaubensreise am Mick ist wie immer der Karl Dittli gewesen. Bis zum nächsten Mal. Hörst du den Podcast gern, vielleicht auch regelmässig? Und findest vielleicht sogar, dass er auch für andere Leute in deinem Umfeld hilfreich und interessant ist? Dann freut mich uns sehr über deine Unterstützung. ERF Media Schweiz, wo der Podcast produziert, lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir diesen und andere Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals. Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von ERF Media Schweiz.